Bitte schlag mit mir auf das Markus-Evangelium im 7. Kapitel. Markus-Evangelium Kapitel 7. Ich lese die Verse 14 bis 23. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch und Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Gottes Wort. Wir befinden uns im zweiten Teil eines großen Textes in Markus. Erinnert euch an die letzte Predigt. Die Verse 1 bis 13 hatten wir uns angeschaut, wie die Pharisäer kommen und zu Jesus sagen: Warum essen deine Jünger? Ohne sich die Faust gewaschen zu haben, mit der Faust gewaschen zu haben, diesem Ritus, sich gereinigt zu haben vor dem Essen. Die hatten die Überlieferung der Alten angeführt und gesagt: Warum halten sie diese Überlieferung nicht? Die Alten haben doch gesagt, man muss sich reinhalten und waschen vor dem Essen und noch vieles andere waschen, wie Polster und Krüge und Schüsseln und solche Dinge. Warum machen das deine Jünger nicht? Und Jesus antwortet ihnen und sagt: Ihr seid Schauspieler, Hypokrites, Heuchler. Ihr habt eine Maske auf, außen mit den Lippen ehrt ihr Gott, aber in euch drin, inwendig, euer Herz, das haltet ihr Gott entfernt. Ihr dient ihm mit euren Lippen. Und er brachte dieses Beispiel von Kindern, die ihren Eltern das nicht mehr geben, was ihnen zugesteht, weil sie so eine Spitzfindigkeit sich ausgedacht hatten. Korban, dem Herrn soll es geweiht sein, deswegen kann ich dich nicht mehr ehren, wie es Mose sagt, sondern ich kann dir nichts mehr geben. Und heute geht dieses Thema weiter. Es geht weiter um Unreinheit, nicht mehr um Waschungen, aber um ein anderes Thema, nämlich Speisegebote. Speisegebote. Und ich habe mich als Prediger gefragt: Nun, wie viele von meinen Zuhörern haben das Thema Speise als ein Thema, was täglich an ihnen nagt? Oh, darf ich als Christ Schweinefleisch essen, Klippdachse, Kamele und Schrimps? Wahrscheinlich die wenigsten. Es ist fast so, als würden wir hineinblicken in die Geschichte des Christentums und eine historisch-theologische Debatte angucken, so wie man vom Mittelalter sagt, dass die sich manchmal unterhielten und stritten, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen. So eine irrelevante Frage, die mit den Fragen, die mich als Christ beschäftigen, nichts mehr zu tun hat. Und einerseits stimmt es. Wir haben verinnerlicht, was Jesus sagt. Für uns ist das kein Gleichnis, das wir nicht verstehen. Natürlich geht es ums Herz. Natürlich ist nicht mehr, ob wir einen Keks essen oder nicht, die Frage, ob den vorher jemand Unreines angefasst hat. Und wir dann deswegen von Gott nicht mehr gemocht werden. Das ist nicht mehr unsere Frage. Aber das, was diese Passage hier aussagt, ist etwas, das absolut mit uns zu tun hat. Und ich möchte das heute ein bisschen herleiten und erklären. Und worum es geht, sage ich auch gleich. Aber zuallererst möchte ich euch erstmal zeigen, wie prominent und wichtig und außergewöhnlich diese Passage in Markus ist. Ich will euch erstmal zeigen, was für eine bedeutsame Passage das für Markus ist, damit wir die Relevanz verstehen von dem, was da gesprochen wird. Überlegt mal, der Evangelist Markus ist ein Evangelist der Taten. Im Johannesevangelium lesen wir lange Reden von Jesus und lange Predigten von ihm. In Markus nichts davon. Wir haben bisher das Kapitel 4 gelesen, da redet Jesus über Gleichnisse. Aber ansonsten redet Jesus nicht viel im Markus-Evangelium. Markus zeigt uns, was Jesus tut. Ausnahme hier. Es ist eine der längsten Reden überhaupt im Markus-Evangelium. Jesus erklärt, er redet und klärt diese Punkte auf. Das ist untypisch für Markus. Das Zweite, was untypisch ist für Markus ist, der auch schön thematisch Sachen sortiert, ist, dass wir hier eine Konfliktgeschichte haben zwischen den Pharisäern und Jesus. Die ist aber nicht bei den anderen Konfliktgeschichten von Kapitel 2 bis 4 eingeordnet, sondern die ist hier irgendwie out of place, sie ist irgendwie nicht am richtigen Ort. Und sie ist dabei die längste Konfliktgeschichte überhaupt. Breit und lang tut uns Markus dieses hier kund. Das Dritte, was wirklich Einzigartiges im Markus-Evangelium ist, die Vielzahl an Erklärungen, die Markus uns gibt. Markus erklärt uns diese Geschichte, warum die Pharisäer das waschen und so weiter und so fort. Und es gibt noch andere Punkte. Andere Punkte sind zum Beispiel dieser Ruf in Vers 14. Überlegt mal, das ist eine theologische Debatte zwischen Pharisäern und Jesus über einen theologischen Punkt der damaligen Zeit. Und jetzt sagt Jesus plötzlich, alle kommt mal her. Die ganze Volksmenge ruft er zu sich und schreit, hört mir alle zu und versteht. Denn dieser theologische Punkt ist etwas, das nicht nur die Pharisäer betrifft und nicht nur seine Jünger betrifft. Das ist etwas für alle Leute, das müssen alle hören, so wichtig ist das. Dieser Ruf kommt nur 9-mal im Markus-Evangelium vor, hier ist er. Kommt alle herzu, hier kommt was Wichtiges, was ihr alle hören müsst. Diese Passage hat Bedeutung und die Bedeutung dieser Passage für Markus, die er seinen Lesern uns mitgeben möchte, ist mehr als Speisegebote. Es geht hier mehr als um Fragen von Speise und Unreinheit. Das Krachen dieser Passage, das Krachen dieses ganzen Konfliktes, ist das Krachen von zwei Kontinentalplatten, die sich voneinander lösen. Die eine Kontinentalplatte ist der alte Bund mit dem Alten Testament und seinen Speisevorschriften. Und die andere Kontinentalplatte ist der neue Bund, in dem diese Speisevorschriften nichts mehr gelten. Und diese Geschichte spielt quasi auf der Bruchlinie. Die Erschütterung ist auf der Bruchlinie zu finden zwischen diesen beiden Platten. Es knirscht, weil Jesus und seine Zuhörer auf dieser Bruchlinie stehen. Der alte und der neue Bund trennen sich voneinander. Und das Erdbeben, das lesen wir in dieser Passage. Was fangen nun wir damit an, die wir mit Speisegeboten nichts mehr am Hut haben? Es gibt Leute auf YouTube, habe ich auch gesehen, die immer noch sagen, ja, man darf kein Schweinefleisch essen und so. Ich werde euch auch erklären in dieser Predigt, warum das Quatsch ist. Aber die meisten von uns haben damit nichts zu tun. Aber womit haben wir denn zu tun? Wir sind das Volk Gottes im neuen Bund. Im neuen Bund. Und wir wollen in diesem neuen Bund leben. Was macht es denn aus, Christ zu sein im neuen Bund? Um uns zu verstehen, hilft es uns auch, diese historische Debatte anzuschauen, damit wir den Unterschied verstehen zwischen diesem alten Bund und diesem neuen Bund. Und wir werden sehen, dass es viele Dinge gibt, die wir auch absolut lernen müssen und wo der Teufel uns versucht, zurückzukehren auf die alte Kontinentalplatte, hinzugehen, in den alten Bund wieder zurückzukehren, und so Gott anzubeten. Und das wird so ein bisschen das Thema der Predigt sein. Leben im neuen Bund, was wir hier exemplarisch an den Speisgeboten sehen. Das Ende des alten Bundes und der neue Bund beginnt. Lass mich deswegen zuerst auf den Punkt eingehen, dass der alte Bund endet. Wir sehen hier an den Speisegeboten, wie der alte Bund mit einem Krachen endet. Das wird mein erster Punkt sein. Jesus sagt in Vers 15, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Krach, krach. Und wir lesen diese Geschichte und lesen Vers 17, dass die Jünger ihn über dieses Gleichnis fragen und wir denken, was gibt es da nicht zu verstehen? Was gibt es denn da nicht zu verstehen, dass du nichts isst, was dich von Gott bei Gott irgendwie unangenehm macht. Ist doch vollkommen klar, ist doch vollkommen logisch. Das ist für jeden von uns absolut Christentum, Basiskurs, erste Lektion. Also ich meine, das ist vollkommen klar. Für die Jünger war da nichts klar. Für die Jünger war das ein Krachen, ein Beben. Das war, wie bitte? Das musst du mir nochmal erklären. Kannst du mir das nochmal erklären? Was, wie bitte? Speise, was in meinen Mund hineinkommt, macht mir nicht bei Gott unangenehm? Stellt euch eine Zeit vor, ein Judentum vor, das die wahre Religion Gottes so entstellt hatte, dass nur noch Zeremonie übrig geblieben war und keine innere Realität mehr. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dieses nicht. Im dritten Buch Mose finden wir lange Listen von Tieren, die man nicht essen durfte, von Kleidung, die man nicht anfassen durfte, von Menschen, die den Aussatz hatten, die man nicht anfassen durfte. Man durfte keine Kamele essen, keine Dachse, keine Schweine, keine Wassertiere ohne Flossen, keine Raben, Störche, Mäuse, Echsen und vieles weitere mehr. Körperflüssigkeiten von Menschen waren tabu. Hat jemand eine Körperflüssigkeit angefasst, dann war der auch unrein. Wenn der wieder jemand angefasst hat, war der auch unrein. Hat der wieder jemand angefasst, war der auch unrein. Und du wusstest nie, wenn du plötzlich mal jemand beim Rausgehen irgendwie mal mit jemandem zusammengerammelt bist, oh, bin ich jetzt unrein? Ist jetzt eine Distanz zwischen Gott und mir? Das war der Alltag von diesen Leuten. Distanz waren, Krüge waschen, dies waschen, jenes waschen. Komplizierter Alltag, viele Regeln. Die Sabbat-Geschichte haben wir schon gehabt. Und jetzt erklärt Jesus in Vers 19, er sagt, der Grund, warum nichts von außerhalb des Menschen ihn verunreinigt, ist, weil es nicht ins Herz kommt. Jesus führt ein neues Thema ein oder ein altes Thema, nämlich das Herz. Er sagt, all das zählt nichts, solange es nur Zeremonie ist. Äußerer Ritus, Äußerlichkeit. Wenn das nichts mit deinem Inneren zu tun hat, dann ist es irrelevant für Gott. Und jetzt kommen wir langsam an Punkte, die mit uns zu tun haben, oder? Jetzt kommen wir langsam an Punkte, die mit unserem Glaubensleben zu tun haben. Welche Bedeutung hat denn das Äußere? Ich gehe in den Gottesdienst. Ich gehe zur Bibelstunde. Ich tue dies und ich tue das. Macht das mein Christentum aus? Macht das meine Beziehung mit Gott aus? Ist mein Leben mit Gott Zeremonie? Oder ist mein Leben mit Gott Ausdruck einer inneren Realität, dass ich ihn treffen möchte, dass mich interessiert, was er zu sagen hat? Dass ich Geld spende, meinen Zehnten gebe zum Beispiel, weil mir das ein Anliegen ist, dass die Gemeinde Gottes wächst. Das Thema Speise betrifft uns nicht mehr so arg. Aber lasst mich einen ganz kurzen Schwenker machen hin zu der Frage, warum überhaupt Speise so ein Riesenthema war in der frühen Kirche und ein Riesenthema im Alten Testament. Denn wenn wir das lesen, können wir eigentlich nur den Kopf schütteln. Und ich will nicht, dass ihr den Kopf schüttelt und sagt, welcher Gott lässt sich denn sowas einfallen? Keine Kamele essen, keine Klippdachse essen, Körperflüssigkeiten sind nicht okay. Wenn der den berührt, ist er unrein. Wenn der den berührt, ist er unrein. Wenn der den berührt, ist er unrein. Was ist da überhaupt das Thema? Wir müssen auch unsere frühen Geschwister verstehen, bei denen Speise andauernd Thema war. Paulus schreibt an die Kolosser, lasst euch nicht richten wegen Speise und Trank. Bei denen war Speise und Trank Thema. Er schreibt an die Korinther, nun bringt uns nicht Speise näher zu Gott. Auch bei denen war Speise Thema. Er schreibt an die Römer, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Bei denen war das Thema. Bei denen war das überall Thema. Kleinasien, Griechenland, Italien, überall war das Thema Speisegebote Thema. Warum spielt das so eine große Rolle? Und warum macht Gott sowas, Speisegebote aufrichten? Ist das nicht irgendwie vollkommen unnötig und überflüssig? Was war der ursprüngliche Zweck der Speisegebote? Um den ursprünglichen Zweck der Speisegebote zu verstehen, lass uns einen ganz kurzen Schlenker machen in die Geschichte von Daniel. Daniel war ein Jude, der gefangen genommen wurde von den Babyloniern. Er wurde verschleppt. Und er wurde an den babylonischen Hof gebracht und dort war er mit dem Volk Gottes gefangen in den Händen Babylons. Und die Babylonier, der babylonische König, formuliert ein Ziel für das Volk Gottes und für diesen Daniel. Ich will, dass ihr werdet wie die Babylonier. Umerziehung, Verweltlichung, das ist mein Ziel mit euch. Eure nationale Identität soll sich auflösen und ihr sollt werden wie Babylon. Die Götter anbeten in Babylon, reden in Babylon und ich schenke dir Macht in meinem Reich. Das war der Plan für Daniel. Und im ersten Kapitel lesen wir, wie der König eine Anordnung trifft. Und er sagt, Daniel 1,5, dass man sie, diese Gefangenen, unter anderem Daniel, 3 Jahre erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Dieses Erziehungsprogramm bedeutete einerseits Werteerziehung und andererseits sollte man sie stärken mit der Nahrung Babylons. Daniel sagt aber in Daniel 1, Vers 8, er nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit Wein, den er trank, zu verunreinigen. Also hier haben wir plötzlich jemanden, der sagt, ich will Speisegebote halten. Ich will nicht von diesem Zeugs essen. Warum? Um mich nicht zu verunreinigen. Und Daniel sagt dem Kämmerer, pass auf, gib uns nur Gemüse. Und dann guck uns an, ob wir schwächlich und so sind, so wie ich, oder ob wir aussehen wie Dennis. Gott wird uns kräftig machen, auch wenn wir nur Gemüse essen. Und jetzt seht ihr vielleicht, was diese Speisegebote für diese Israeliten, wie Daniel, gemacht haben. Das war einerseits Reinheitsprinzip, ganz klar, aber es war auch Identitätsprinzip. Das war mehr als eine bloße Zeremonie. Das war die Aussage, ich bin Jude, ich bin kein Babylonier. Ich bewahre mich rein von der Welt und von ihren Versuchungen. Ich werde kein Babylonier, auch wenn ich in Babylon wohne. Das waren die Speisegebote. Und mehr noch, es war eine Glaubensprüfung des Herzens. Vertraue ich Gott, halte ich an ihm fest, bewahre ich meinen Glauben einer verführerischen Welt? Wie viel Adam? Weil er gegessen hatte. Speise war seine Glaubensprüfung. Und so verstanden das auch die Israeliten. Speise ist unsere Glaubensprüfung. Ob wir beim Herrn bleiben oder nicht. Und alle diese Reinheitsregeln im AT haben dieselbe Stoßrichtung. Heiratet keine fremden Frauen, esst kein unreines Essen, haltet euch vor den anderen Völkern fern. Warum? Weil sie eure Herzen verführen und weil ihr am Ende ihre Götter anbetet. Aber das sollt ihr nicht tun. Das war Gottes Idee. Eine Hilfe der Absonderung und ein Glaubensprüfstein. Zu Jesus' Zeit waren die Speisegebote reduziert auf eine Zeremonie, auf ein äußeres Ritual und mehr nicht. Das ist unser kleiner Exkurs gewesen. Warum hat Gott das mit den Speisegeboten gemacht? Ja? Hilfe der Reinhaltung und Glaubensprüfung. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text in Matthäus 7. Jesus kommt und er ist kein Reformator des mosaischen Gesetzes. Er kommt nicht und sagt, lasst uns zurückkehren zu der Idee Daniels von den Speisegeboten. Er kommt nicht und sagt, ich belehre euch über die wahre Bedeutung von Essen und Trinken. Jesu Lehre ist nicht mehr die Lehre des alten Bundes, sondern des neuen Bundes. Das Krachen dieser Passage ist das Bersten von neuem Wein in alten Schläuchen. Die beiden passen nicht zusammen. Gott hatte damals einen Bund mit den Israeliten geschlossen, am Berg Sinai, so eine Art Vertrag. Aber dieser Vertrag war nur vorläufig. Jesus verkündigt, dass die Zeit gekommen ist, dass er verkündigt, dass Gottes Reich kommt und dass die Zeit der Schriften erfüllt sind. Der wahre Bund kommt und Jesus ist der Herr dieses Bundes. In Jeremia 31 haben wir die Verheißung dieser Zeit. In Jeremia 31, Vers 31 steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Einen neuen Bund. Der Hebräerbrief legt das aus in Kapitel 8, Vers 13 heißt es, indem er, nämlich Jeremia, sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Und das sehen wir in dieser Passage. Einen überlebten, einen veralteten Bund, der verschwindet. Hebräer 9, Vers 9 heißt es, dieses, nämlich die Verordnung für den alten Bund, ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Und er meint mit gegenwärtige Zeit die Juden, die in dieser Zeit Gott anbeten. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu einer Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Diese Ordnung hatten ein Verfallsdatum. Dieses Verfallsdatum ist mit Jesus kommen abgelaufen. Also wenn heute noch jemand kommt und sagt, esst kein Schweinefleisch, ist das ein guter Rat, weil Schweinefleisch nicht gesund ist. Aber Schweinefleisch hat nichts mehr damit zu tun, ob wir unrein sind vor Gott oder nicht. Diese Dinge sind beendet. Eine bessere Ordnung ist gekommen. Und wir leben in dieser besseren Ordnung. Der neue Bund ist die bessere Ordnung. Keine Waschung mehr, keine Speisopfer mehr. Ich will euch noch ein Bild geben. In Johannes hören wir ganz am Anfang, vor allem der ersten Wunder Jesu. Jesus geht auf eine Hochzeit in Kanaan. Wisst ihr, was da passiert auf dieser Hochzeit? Jesus kommt und tut ein Wunder. Da sind nämlich Wasserkrüge. Wisst ihr, was diese Wasserkrüge, welche Funktion die hatten auf der Hochzeit? Das waren Wasserkrüge zur Waschung. Hände waschen, vorm Essen. Diese Reinheitsritual, die man tun musste. Und Jesus kommt und er tut ein Wunder, nämlich er macht aus dem Wasser Wein. Und das ist viel mehr als nur, wow, der kann Zaubertricks, der kann Wunder tun. Das ist ein Statement. Die Waschungen sind abgeschafft. Waschungen sind vorbei. Die echte Waschung, die passiert, die einzige Waschung, die irgendjemand braucht, um rein zu sein, ist das Blut des Lammes, symbolisiert im Wein, den wir beim Abendmahl trinken. Es ist ein Statement. Eine bessere Ordnung kommt und in dieser besseren Ordnung gibt es nur noch eine Waschung, nämlich das Blut Christi. Jesus hat den alten Bund nicht aufgelöst, er hat ihn erfüllt. Der alte Bund war wie ein Gerüst. Der neue Bund, wie das Gebäude, das darin gebaut wurde. Als das Gebäude fertig war, fiel das Gerüst in sich zusammen. Und wir leben nun in dieser neuen Realität. Wir sind die Priester, wir sind der Tempel, wir sind die Opfer, unsere Gebete sind der Rauchaltar. Christus ist Hohepriester, König und Prophet. Und jetzt kann man ja sagen, gut und schön, soweit der theoretische Exkurs. Interessant zu wissen, wo man herkommt, so wie wenn man weiß, wie die Uroma hieß, hat mit mir aber nichts zu tun. Ich denke, weit gefehlt. Eine Warnung, die Jesus seinen Jüngern gibt, in Matthäus 16, Vers 6, ist eine Warnung, die für uns genauso noch gilt. Diese Warnung heißt: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Was ist das für ein Sauerteig der Pharisäer? Fragten die Jünger mal. Meint Jesus, wir haben kein Brot dabei? Geht es irgendwie um Brot? Und Jesus sagt nein. Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer hüten sollt? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Was ist die Lehre der Sadduzäer und Pharisäer? Die Lehre ist, das Äußere ist entscheidend. Die Zeremonie ist das, was Gott möchte. Das äußere Ritual reicht aus, um bei Gott in gutem Standing zu sein. Ist das etwas, was mit uns nichts zu tun hat? Leider nein. Das, was die Pharisäer taten, sagt Matthäus in Kapitel 23, Vers 3, ist, Vers 23, ihr verzehntet Minze und Anis und Kümmel und auf das Wichtige im Gesetz, das vernachlässigt ihr. Und das ist etwas, was total mit uns zu tun hat, mit Gemeinden im neuen Bund zu tun hat. Jesus kritisiert die Pharisäer dafür, dass sie beten ohne innere Realität, nur um der Show willen. Dass sie fasten ohne innere Realität, nur damit sie von Menschen angesehen werden. Jesus sehen wir in der Offenbarung Kapitel 3, wie eine ganze Gemeinde ermahnt und sagt, ihr habt den Namen, dass ihr eine lebendige Gemeinde seid, aber ihr seid tot. Da ist kein Leben. Ihr mögt euch treffen, ihr mögt beten, ihr mögt Gottesdienste feiern, aber da ist nichts mehr übrig, da ist kein Leben mehr dabei. Oder wir sehen Gemeinden wie Korinth, die ein Abendmahl feiern und sich besaufen. Nur noch die Hülle ist übrig geblieben von dem wahren Sinn und Zweck des Abendmahls. Und Paulus muss sie zurückbringen und sagen, ihr habt doch die äußere Hülle bewahrt, aber die innere Realität ist komplett verloren gegangen. Das, was ihr macht, ist Ritual und Zeremonie und nichts weiter. Wir lesen gerade als Familie die Pilgerreise. Und wisst ihr, was eines der ersten Herausforderungen ist, die Christian auf seinem Weg zum Kreuz trifft? Herr Weltklug. Und wo schickt Herr Weltklug Christian hin mit der schweren Bürde auf seinem Rücken? In den alten Bund. Zum Gesetz. Und sagt, du, da gibt es ganz viele schöne Höflichkeitsformen und Zeremonien und Rituale, die kannst du alle tun. Und dann wird deine Last nicht mehr so schwer sein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Wenn ihr zum Gottesdienst kommt, erwarte ich Gott zu treffen. Erwarte ich von Gott zu hören. Oder ist das jetzt hier schon der erste kleine Sauerteig, der sich vielleicht verbreiten wird und mein Leben durchsäuern wird und mich dahin bringen wird, dass ich nur noch Zeremonie lebe? Wenn ich Abendandacht mache, wenn ich bete, wenn ich evangelisiere, ist das jetzt nur Ritus oder bin ich mit meinem inneren Menschen dabei? Lasst uns nicht das weniger Wichtige, was Gott von uns will, mit dem Wichtigeren, was Gott von uns will, vertauschen. Denn Jesus fährt fort und sagt, das Wichtige im Gesetz vernachlässigt habt ihr. Nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun, aber jenes nicht lassen. Der alte Bund endet. Und meine Anwendung, die ich euch mitgeben möchte, ist, lasst uns nicht wieder versklaven unter den alten Bund. In Riten, in Formen, in Äußerlichkeiten. Und wenn du merkst, Gottesdienste und diese Dinge, das sind für mich eher Tradition und Ritus. Da lobe ich Gott mit meinen Lippen, aber mein Herz ist fern von ihm. Dann ist das ein Problem, dass du dich aufgemacht hast, zurück auf die alte Kontinentalplatte und versuchst, im alten Bund Gott zu gefallen, durch Dinge, die du tust. Lass uns davor zurückschrecken und uns davor bewahren. Denn Jesus hat einen neuen Bund eingeführt. Und das ist mein zweiter Punkt, den ich mit euch besprechen würde. Das Kommen des neuen Bundes. Und diesen neuen Bund verkündigt er wie folgt. Vers 15. Was aus ihm, dem Menschen, herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und er erklärt das Gleichnis in Vers 20. Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. In der Parallelstelle Matthäus 15 steht, als die Pharisäer das hörten, nahmen sie Anstoß. Sie nahmen Anstoß. Wir fragen uns, warum? Warum nehmen sie Anstoß? Das kritisieren sie auch. Sie sind auch gegen Ehebruch und Mord. Sie sind auch gegen Zügellosigkeit und sie sind auch gegen Hochmut und Lästerung. Warum nehmen sie Anstoß daran? Der Grund, warum sie Anstoß nehmen, ist, weil das, was Jesus hier sagt, bedeutet, dass es um dein Inneres geht und nicht um das, was du tust. Hier spricht er von bösen Gedanken in deinen Herzen und sagt, das macht dich unrein. Die Pharisäer dachten, ich mag böse Gedanken in meinem Herzen, aber ich mach's ja nicht. Ich tue es ja nicht. Ich habe noch niemanden umgebracht. Ich habe noch niemanden ermordet. Haben wir heute gerade auf der Straße, Dennis und ich, ja? Habe ich also nicht getan, sagen die Leute. Aber Jesus sagt, die bösen Gedanken sind es, die dich verunreinigen. Und er gibt eine lange Liste. In jenen Zeiten gab es Listen von Pharisäern, Dinge, die dich unrein machen. Neben der Liste von Levitikus. Klippdachse, Echsen, Schrimps und so weiter. Und noch vieles andere mehr. Und Jesus stellt diesen Listen der Unreinheit der Pharisäer eine eigene Liste entgegen. Und diese Liste ist rein innerlich. Innerlich, innerlich, innerlich. Es geht nicht darum, ob du Ehe gebrochen hast. Es geht darum, was deine Gedanken gemacht haben. Es geht nicht darum, ob du gemordet hast, sondern ob du in deinen Gedanken schon mal jemanden gehasst hast. Wir fühlen uns an die Bergpredigt erinnert. Das ist Thema der Bergpredigt. Nicht erst, wenn du es tust, sondern wenn du es schon gedacht hast. Versteht ihr jetzt, dass die Pharisäer entrüstet waren, weil, wenn das stimmt, dann sind ja alle unrein. Wenn das stimmt, kann sich ja keiner retten oder entschuldigen oder gibt es ja keine Waschung, die uns irgendwie reinmachen könnte. Jesus tut das, was Paulus später in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes tut. Er verdammt mit diesem Satz die gesamte Menschheit. Er richtet einen Maßstab auf, den kein Mensch halten kann. Wer kann Gott so lieben? Mit dem inneren Menschen. Was Jesus sagt, ist, dass keiner gerecht, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, alle taugen nichts. Dass keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Denn im neuen Bund geht es um dein Herz, um dein Inneres. Der neue Bund ist der Bund der Wahrheit, der die Dinge klar beim Namen nennt. Keine Vergleiche mehr, keine Schatten, harte Realität. Gott will dein Herz und nichts anderes. Nicht deine verkorkste Kindheit, nicht deine fiesen Lehrer, Mobbing in der Schule, nicht die bösen Römer oder Griechen oder Herodes oder wer auch immer sind schuld an meiner Distanz zwischen mir und Gott. Sondern du bist schuld. In dir drin ist das Böse. Und Gott verabscheut nichts mehr als dein Inneres. Über diese Liste könnte man viel sagen und sie wäre eine eigene Predigt wert. Ich gebe euch einfach mal ein paar Impulse mit zum eigenen Studium. Eine Liste mit 12 Dingen, 2x6. Die ersten 6 stehen im Griechischen im Plural, in der Mehrzahl und bezeichnen Taten, Ehebruch, Unzucht, Mord und so weiter. Die letzten 6 stehen in der Einzahl und bezeichnen innere Herzenseinstellung. Nehmt euch mal die Zeit, nachzusinnen über diese Liste. Da sind Sachen dabei, die lassen einen die Stirn runzeln. Unvernunft, ist das eine Sünde? Das ist eine Sünde, die Jesus hier nennt, neben Mord und Ehebruch und Diebstahl. Manche Sünden kommen doppelt vor, Ehebruch und Unzucht. Zwillingsschwestern, unheilige Zwillingsschwestern. Nehmt euch diese Liste mal vor und macht sie zu einer Herzensprüfungsliste. Gottes klare Aussage ist, wer mich im neuen Bund anbeten will, muss dies mit einem neuen Herzen tun. Und Gott gibt, was er verlangt. In Jeremia 32 verspricht er, in diesem neuen Bund will ich ihnen ein Herz geben, dass sie mich allezeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablasse, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Diese Prophezeiung ist eine gute Botschaft. Warum? Weil Gott tut. Der alte Bund war, tue dies, so wirst du leben. Der neue Bund ist, Gott tut und du wirst leben. Der alte Bund war, ist, hier sind die Gebote. Wenn du es schaffst, über die Latte zu springen, bist du drin. Der neue Bund ist, Gott gibt dir, was er von dir verlangt. Er gibt dir dieses Herz. Er gibt dir dieses Herz und er wird dein Herz reinigen über dein Leben lang in einem Prozess der Heiligung durch seinen Heiligen Geist. Wird es immer mehr sich selbst annähern, bis er eines Tages dich verherrlicht und Sünde ganz aus deinem Leben verschwindet. Und er tut das warum? Weil er sich freut, uns wohlzutun. Damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun, sagt der Herr. Im neuen Bund geht es um das Herz. Wenn Dennis und ich auf die Straße gehen und mit Menschen über das Evangelium reden, dann verkündigen wir ihnen den neuen Bund als Evangelisten. Und unser Ziel ist es, sie an diesen Punkt zu führen, dass sie ihr Herz erkennen. Jesus betont diesen Punkt hier ganz klar und es schockiert seine Zuhörer. Menschen bereitet man auf den neuen Bund vor, nicht indem man ihnen zeigt, dass sie die Riten nicht halten, sondern indem man ihnen zeigt, dass ihr Herz so verdorben ist, dass sie selbst davon weglaufen könnten. Was wir ihnen erzählen, ist zum Beispiel sagen, wenn man eine DVD deiner innersten Gedanken machen würde, die du letzte Woche gehabt hast, wir laden all deine Freunde und Familie ein und zeigen ihnen diese DVD. Du würdest wegrennen, du würdest ausziehen, emigrieren, nie wiederkommen. Und woher weiß ich das? Weil dein Herz so ist wie meines. Du ekelst dich vor dir, Gott ekelt sich auch vor dir. Und deswegen ist es nötig, dass du gewaschen wirst, nicht durch die Waschung des alten Bundes, sondern durch die neue Waschung mit dem Blut des Lammes ein für allemal. Aber wie verkündigen wir diese Botschaft zu Hause? Wie verkündigen wir diese Botschaft als Vater und Mutter in unseren Heimen? Lasst mich diese sehr spezifische Anwendung am Ende noch betrachten. Denn diese Wahrheit ist eine Herausforderung in unserer Rolle als Evangelisten. Wir wollen einen neuen Bund verkündigen und nicht den alten Bund. Wir wollen unseren Kindern zeigen, dass Gott sie annimmt aufgrund ihres Herzens und dass sie verdammt aufgrund ihres Herzens. Wie werden wir als Eltern eigentlich diesem Evangelisationsprinzip des neuen Bundes gerecht? Oder anders formuliert, wie evangelisieren wir als Väter und Mütter unsere Kinder? Das heißt, liebe Väter und Mütter, ich spreche euch an, die ihr euren Kindern den neuen Bund erklären wollt, die ihr sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn, des neuen Bundes, erziehen wollt. Diese Textstelle zeigt uns nämlich deutlich, dass es unmöglich ist, unsere Kinder von bösen Einflüssen einfach abzuschotten und zu sagen, wenn wir einfach alles Böse raushalten, dann wird meinem Kind nichts passieren und es wird irgendwie nah am Himmel sein. Jesus sagt, das Böse ist nicht da draußen, dass du dich davor abschotten könntest. Das Böse ist bereits im Herzen deines Kindes. Es ist alles drin. Alles ist da drin. Die bösen Gedanken, alles ist in den Herzen deines Kindes drin. Es ist alles dort. Natürlich gilt, was die Schrift sagt. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Aber es sind eben gute Sitten, die der schlechte Umgang verdirbt und nicht gute Herzen. Natürlich müssen wir auf äußere Einflüsse achten. Jakobus 1, 13 bis 14 erklärt uns, dass äußere Einflüsse und unser Herz sich gegenseitig befruchten und Sünde hervorbringen. Aber wir müssen eines als Eltern aus dieser Textstelle mitnehmen. Wir können das Böse nicht raushalten. Es ist bereits da. Das Beste, was wir als Eltern des neuen Bundes unseren Kindern tun können, ist zu tun, was Jesus hier tut. Ihnen ihr eigenes Herz in einem Spiegel zeigen. Nur weil das Virus nicht ausgebrochen ist, ist unser Kind trotzdem infiziert. Ich denke, wir machen uns manchmal oft Gedanken um solche Fragen wie, welche Filme darf mein Kind schauen, welche nicht, was darf es lesen und was verbiete ich, welche Freundschaften fördere ich und welche nicht. Und all das sind wirklich gute und richtige Fragen. Aber lasst uns nicht zu sehr auf diese Dinge vertrauen. Die Idee, je weniger Schlechtes mein Kind hört oder erlebt oder sieht oder je weniger schlechte Freunde es hat, desto näher ist es dem neuen Bund. Desto näher ist es diesem Reich des neuen Bundes. Das ist eine Illusion. Was sollten wir als Evangelisten, als Väter und Mutter tun? Das, was Jesus tat, das Herz aufdecken. Denn wir Eltern, wir sind Botschafter des neuen Bundes. Wir sind nicht Botschafter des Bundes, der sagt, tue dies, so wirst du leben. Du hast alle Gebote gebrochen, deswegen ist Gott zornig auf dich. Das ist nicht die Botschaft, die wir unseren Kindern bringen sollten. Wir verkündigen einen neuen Bund, nicht den alten Bund. Wir dürfen auch nicht zwischen den Zeilen die Idee weg, ich habe so viel Schlechtes getan, deswegen mag mich Gott nicht. Und wenn ich mich ein bisschen reinhalte, dann mag er mich ein bisschen mehr. Aber wie können wir das tun? Ich möchte eine ganz praktische Sache weitergeben, die ich gelernt habe von Paul Tripp. Evangelist des neuen Bundes zu sein zu Hause. Er hat gesagt, du musst dein Kind 5 Fragen stellen. Und hier sind die 5 Fragen, die ich euch einfach mal mitgebe als Väter und Mütter, das Herz des Kindes aufzudecken. Die erste Frage, die er stellt, wenn zum Beispiel ein Konflikt passiert ist, das Kind kommt schreiend rein, es gab irgendwie was die beiden miteinander gemacht haben, ist nicht, was wird hier wieder rumgeschrien, alle ruhig, oder da hast du wieder mal gehaut, hör auf zu hauen, sondern er fragt, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und was diese Frage tut, ist, sie vor das Kind heraus zu überlegen, was habe ich eigentlich gemacht? Was der andere gemacht hat, ist mir schon klar. Was habe ich eigentlich gemacht? Zum Beispiel, ich habe nur mein Auto zurückgeholt. Das war mein Auto. Ich habe es zuerst gehabt. Oder ich habe es zum Geburtstag geschenkt bekommen. Was hast du gemacht? Erste Frage. Zweite Frage. Was hast du gedacht und gefühlt, als das passiert ist? Als dir jemand dein Auto weggenommen hat, was hast du gedacht und gefühlt? Das ist natürlich eine Frage, die uns vielleicht gar nicht so einfällt, aber wisst ihr, warum es eine geniale Frage ist? Es ist eine Frage ums Herz. Was war in deinem Herzen los, als das passiert ist? Das Kind mag keine theologisch fundierte Antwort geben. Es sagt vielleicht einfach nur, ich war sauer. Aber die Frage erzieht es, zu überlegen, was passiert in meinem Herzen? Was habe ich gefühlt? Was habe ich gedacht? Und wütend ist schon eine riesig tolle Antwort. Denn die nächste Frage setzt dran an. Was hast du daraufhin getan? Was hast du daraufhin getan? Die Verbindung zwischen Herz und Tat wird mit dieser Frage überbrückt. Dein Herz hat empfunden und du hast getan, was dein Herz wollte. Ich habe das Auto genommen. Ich war wütend und ich habe mir das Auto genommen. Ich war wütend und ich habe gehauen. Ich war wütend und ich habe geschubst. Verbindung, Herz und Tat. Dein Herz ist der Ursprung deiner Taten. Dein Problem ist nicht die Tat, sondern dein Herz wird dadurch geschärft. Vierte Frage, warum hast du das getan? Was wolltest du damit erreichen? Es war nicht fair. Es ist meins. Danke dir. Diese Frage schaut auch wieder ins Herz. Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte. Was wolltest du erreichen? Es ist meins. Ist eine unglaublich aussagekräftige Antwort. Denn was dieses Kind gerade formuliert hat, ist, wenn du mein Zeug anfasst, dann werde ich dir Gewalt zufügen. Das ist die Person, die ich bin. Dann werde ich wütend und ich werde meine Wut an dir auslassen. Das ist die Person, die ich bin. Und wenn wir dann noch am Ende fragen, fünftens, was kam dabei heraus, ist vielleicht einfach nur die Antwort Stress. Aber es ist eine Frage, die unserem Kind zeigt, was du erntest, wirst du sehen. Dein Herz bringt Taten hervor, deine Taten haben Konsequenzen. Und das Kind mag in diesen Momenten nicht in Tränen ausbrechen und sagen, oh, ich bin so ein Sünder und mein Herz ist so schwarz, wo ist mein Retter? Ich lebe ja im neuen Bund. Mich wird nicht retten, dass ich in einer christlichen Familie bin. Mich wird nicht retten, dass ich in Gottesdienste gehe. Mich wird nicht retten, dass mein Vater mir sagt, ich soll jeden Tag in der Bibel lesen. Ich habe so ein schwarzes Herz, wer wird mich retten? Vielleicht passiert das nicht. Und vielleicht wirst du diese Konversation 10.000 Mal führen. Aber es ist ein evangelistisches Gespräch im Neuen Bund. Weil es das Problem, Streit, Hauen, Schmerz, Nerven, was auch immer, da anpackt, wo es wirklich wichtig ist beim Herz. Was hast du gemacht? Was hast du gedacht und gefühlt, als es passiert ist? Was hast du daraufhin getan? Warum hast du das getan? Was wolltest du erreichen? Und was kam dabei heraus? Das ist Römer 1 bis 3 für Dreijährige. Das ist Römer 1 bis 3 für Sechsjährige. Das ist Markus 7, 14 bis 23 für Kinder, die keine Predigt über 50 Minuten zuhören können. Aber so können wir in unseren Familien Menschen heranziehen, die im neuen Bund, die vom neuen Bund hören. So ein Gespräch klebt nicht pharisäerhaft am äußeren Tun, sondern geht zum Herz. Das möchte ich uns Eltern einfach als Anwendung mitgeben. Lass uns Zeit nehmen in Konflikten für Herzensgespräche. Denn darum geht's. Unsere Kinder müssen nicht erkennen, dass sie das mosaische Gesetz nicht halten oder unser Gesetz nicht halten. Und sie müssen erkennen, dass aus ihrem Herzen all das Böse hervorkommt, wie Jesus sagt. Äußere Einflüsse spielen eine Rolle, aber sie spielen nicht die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle spielt, was im Herzen ist. Und dahin müssen wir als Eltern vordringen. Lasst uns diese Zeit nehmen, auch ganz bewusst mal zu sagen, nein, stopp, ich habe jetzt gerade den Abwasch vor mir, aber ich nehme jetzt die Zeit für dieses Gespräch. Was hast du dir dabei gedacht? Was wolltest du überhaupt erreichen? Was hast du gefühlt? Was waren deine Ziele damit? Und was kam dabei heraus? Lass uns einen Moment der Stille nehmen und wirklich über diese Dinge, die Jesus hier gesagt hat, nachdenken und nachsinnen. Und dann werde ich noch zum Abschluss beten.